Ja, wir sind jetzt noch immer beim Meer als Gesamtsystem in der biologischen Ozeanographie. Wir haben einiges schon gehört über die Primärproduktion in der euphotischen Wassersäule, also welche Organismen für die Primärproduktion verantwortlich sind. Und in erster Linie findet die überwiegende Biomasseproduktion eben in der euphotischen Wassersäule statt, da wo eben genügend Licht vorhanden ist. Es gibt auch Biomasseproduktion von chemoautotrophen Organismen, also die kein Licht brauchen, das wären die Photoautotrophen. Photoautotrophe sind natürlich beschränkt auf die euphotische Wassersäule. Chemoautotrophe betreiben eigentlich auch Bioproduktion, zum Beispiel an, das sind dann so Schwefelbakterien an diesen Hot Vents, zum Beispiel an diesen vulkanischen Quellen in der Tiefsee, aber das ist natürlich eine verschwindend kleine Biomasseproduktion, die hier stattfindet. Das Gros der Konsumenten sind dann eben jene, die sich von der Biomasse der Primärproduzenten dann ernähren, die also organischen Kohlenstoff zu sich nehmen können oder müssen eigentlich, um daraus eigene organische Substanzen aufzubauen. Organischer Kohlenstoff, also nicht in Form von CO2 oder HCO3, Bicarbonat, so wie das die Primärproduzenten im Wasser machen, sondern die müssen tatsächlich organische Substanzen zu sich nehmen. Entweder sie fressen was, was noch lebt, oder sie fressen was, was gestorben ist und bereits in Zersetzung begriffen ist. Aber insgesamt ist das die Masse der Konsumenten und die betreiben insgesamt jetzt Sekundärproduktion. Also die kann man auch als Sekundärproduzenten jetzt bezeichnen. Und die sind natürlich die Folgen der Nahrungspyramide über den Primärproduzenten. Da werden wir uns da später ein paar Nahrungsnetze ansehen. In Anregung von einer Teambesprechung, die ich mit meinen Mitarbeitern letzte Woche gehabt habe, bin ich auf eine Idee gekommen, ihnen einen kleinen Videoclip zu zeigen und den kurz zu erläutern. Der ist sehr vielsagend und sehr diskussionswürdig und der bringt uns eigentlich unmittelbar auf den Kern der Sache. Wo ist der Unterschied jetzt zwischen terrestrischen Lebensräumen und marinen Lebensräumen? Und das habe ich aus einer Arte-Dokumentation herausgeschnitten, die paar Sekunden, es ist nicht viel. Die nennt sich Bis zum letzten Fisch. Und wir werden auch mit Fischereibiologie uns dann im Jänner auch ausführlich unterhalten mit dem Thema Überfischung, Fischzucht und allen Problematiken, die damit verbunden sind. Und da werden wir dann ein paar größere Ausschnitte aus diesem Film, aus diesem tollen Film sehen. Aber dieser kleine Ausschnitt ist eigentlich sehr vielsagend und ich werde den jetzt da kurz abspielen.
Das große Problem der Meere ist, dass man nicht das sieht, was unter Wasser passiert. Das heißt, ein Kunstschleppnetz, was den Boden umflügt und einen riesengroßen Beifang hat, das sieht man eben nicht. Während die Bäume, die gefällt werden, die fallen um und dann sieht man die Zerstörung direkt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer für die Menschen zu sagen, oh, da passiert ganz Schlimmes im Meer, eben weil es einfach nicht sichtbar ist.
Unter Wasser sieht man die Zerstörung deutlich. Experten schätzen, dass der Meeresboden zurzeit 150 Mal schneller zerstört wird als die Tropenwälder. Das ökologische Gleichgewicht droht völlig durcheinander zu geraten. Früher mussten die Fischer viele Gegenden meiden, um ihre Netze nicht zu zerstören. Heute können durch bessere Seekarten und tonnenschwere Grundschleppnetze auch diese Regionen befischt werden. Die riesigen Netze fangen mittlerweile bis in Tiefen zwischen 400 und 1500 Metern, um immer wieder neue Fischgründe nutzen zu können. Lebensräume von Tieren und Pflanzen sind hier oft besonders verwundbar. Die Industrie hält die Kritik der Umweltschützer an dieser Form der Fischerei für übertrieben.
Wenn sie irgendwo auf dem Sandgrund eingesetzt werden, dann wird er zwar durchgeführt, aber was passiert da? Ich meine, der Bauer fliegt seinen Acker auch um und ist das zerstörerisch? Also ich meine, da werden Maßstäbe unter Wasser angesetzt, die an Land nicht gelten. Wir leben in einer Kulturlandschaft, dann gucke ich mir unseren Acker an und denke, der Meeresboden wird deutlich weniger beansprucht als zum Beispiel ein Acker.
So, Wie entgegnet man jetzt diesem Argument? Er vergleicht also wirklich Lebensräume an Land, also den Landboden mit einem Meeresboden. An Land wird er auch umgeackert und da haben wir nichts dagegen und im Meer kann er auch umgeackert werden. Und wir befinden uns ja in einer Kulturlandschaft, warum soll man das nicht auch im Meer machen? So, jetzt ist es natürlich, und auch dieses kurze Interview da wird interessanterweise nicht im geringsten kommentiert in diesem Film. Das wird einfach nur so stehen gelassen, was ich irgendwie schlecht finde, aber ich nehme fast an, das hat den Grund, weil es wirklich sehr schwer zu erklären ist, beziehungsweise zu entkräften ist. Irgendwie gefühlsmäßig wissen wir alle nicht, das kann man nicht vergleichen miteinander. Und vor allem, wir haben jetzt schon viel gehört über unterschiedliche Lebensräume, Meer und Land. Und ich werde jetzt noch einmal versuchen zu erklären, warum man das nicht vergleichen kann miteinander und was das für einen Unterschied macht, wenn man an Land einen Boden durchackert oder im Meer einen Boden umackert. Der Mensch ist natürlich auch nicht dumm. Also er sagt ja nicht unbedingt was hundertprozentig Falsches. Wenn man ein bisschen genau hin, das sichert sich schon ein bisschen ab. Aufgepasst, ich spiele es noch einmal ab.
Kritik der Umweltschützer an dieser Form der Fischerei.
Der erste Satz.
Übertrieben.
Wenn sie irgendwo auf dem Sandgrund eingesetzt werden, dann wird er zwar durchgeführt, aber...
Ganz kurz war das nur, wenn sie irgendwo auf dem Sandgrund eingesetzt werden, wird er zwar ganz durchgepflügt, aber... Und das ist natürlich raffiniert. In gewissem Sinne hat er recht. Wenn Schleppnetze auf Sandgrund eingesetzt werden, ist es wirklich nicht so dramatisch. Wenn sie zum Beispiel auf dem Sandgrund eingesetzt werden. Aber auf Sandgrund werden praktisch Schleppnetze nicht eingesetzt. Warum ist es nicht problematisch im Sandgrund und warum werden sie nicht eingesetzt am Sandgrund? Sandgrund ist eine Sedimentfraktion in der Korngröße von 2 mm Durchmesser, die unmittelbar in Küstennähe sich ablagert. Alles, was weiter draußen ist oder tiefer ist, sind bereits kleinere Körner, die man nicht mehr als Sand bezeichnet, sondern eher so Ton oder Silt, Schlick, also was Feineres, was uns wirklich so macht, wenn man reinsteigt. So. In einen Sandboden hört man gar nichts, wenn man reinsteigt, das rieselt sehr schön. Und das ist auch der Riesenunterschied, ein rieselnder Sandboden ist ständig in Bewegung, und gut oxygeniert, also mit Sauerstoff versorgt. Er hat ein großes Lückensystem, wo viel Sauerstoff drinnen ist. Kommt wirklich nur in den seichtesten Bereichen vor, unmittelbar an der Küste oder an angrenzenden paar Meter Wassertiefe. Und diese Böden sind komplett untauglich für Befischung. Weil in so einem Sandboden ist ja wirklich nichts da, was man abschöpfen kann. Da ist keine Infauna da, die wir verwerten können. Ich habe schon erzählt, es gibt zwar wahnsinnig viele Kleintierchen im Sandlückensystem, aber von denen können wir uns nicht ernähren. Große Tiere gibt es nur ganz, ganz wenige. Einzelne Fische und Krebse, die sich kurzfristig da vergraben können, auf Beute lauern oder flüchten vor der Entdeckung von irgendeinem größeren Feind und dann gleich wieder den Platz wechseln. Aber da ist nicht viel da, was abgeschöpft werden kann. Draußen, weiter draußen, wo die keine Sandböden mehr, sondern diese Schlickböden sind, da explodiert das Leben förmlich, weil diese Böden sind jetzt nicht mehr so mobil, sondern ist eigentlich recht stabil, da können Grabbauten angelegt werden, also so Röhrensysteme, die nicht mehr kollabieren ineinander, da sind dann entsprechend viele Muscheln und Krebse drinnen, die da drinnen dauerhaft leben. Das ist das, was wir da vorher zum Beispiel, was wir da gesehen haben, diese Grabbauten, können im Sandboden nicht angelegt werden. Und natürlich mit dieser ganzen Infauna da drinnen explodiert auch das Leben überhalb und da gibt es sehr, sehr viele Fische, die auf diesem Boden, in diesem Boden leben und Krebse natürlich auch. Und das sind eigentlich die Bereiche, die umgeackert und durchpflügt werden mit Schleppnetzen, nicht ein Sandboden. Und beim Sandboden würde insofern wirklich nichts Dramatisches passieren. Naja, sagen wir mal so, vergleichen wir es gleich einmal mit einem Schlickboden weiter draußen. Das sind ja die umgeackert werden. Diese Aufnahme, die man da vorher gesehen hat, von einem tiefen, sonst von einem Schleppnetz, werden wir uns dann morgen ein bisschen auch beschäftigen mit dieser Methode. Die ackern diese tieferen Böden eben wirklich zum Teil auf. Sie reißen sie auf bis in Dezimeter Tiefe, wühlen Sediment auf. Und zwar an einer Stelle, wo nie Sediment aufgewühlt wird normalerweise. Da draußen wühlt sich nichts auf. Und das bedeutet, diese Feinsedimente sind bereits ab wenigen Zentimetern Tiefe im Boden nicht mehr oxygeniert. Also wir haben anoxische Verhältnisse bereits schon oft einen Zentimeter unter der Sedimentoberfläche. Mit dem Effekt, dass in diesen anoxischen Bereichen natürlich Abfallprodukte des anoxischen Stoffwechsels sich anreichern, zum Beispiel giftige Schwefelwasser, also Schwefelwasserstoffe, diese H2S, die absolut tödlich wirken auf die meisten tierischen Organismen. Und diese Grabbauten, die da angelegt werden von Krebsen, Maulwurfskrebsen zum Beispiel, oder diversen auch Muscheln, die durchlüften den Boden. Also um diese Röhrchensysteme bildet sich auch so ein Zentimeter bis Millimeter dicker Bereich, der gut oxygeniert ist, also mit Sauerstoff versorgt ist, aber gleich angrenzend ist Schwarzboden. Also wenn man da mit Spaten umschicht, das ist kohlrabenschwarz und stinkt ekelhaft nach fauligen Eiern. Das ist das, was man im Aquarium, wenn man es übersieht, oder wenn man zu feinen Bodengrund hat, der nicht ständig belüftet wird, hat man diese Schwarzbodenbereiche, wo es wirklich fault. Und das ist gang und gäbe auf den, draußen auf diesen Sedimentböden, wo dann umgepflügt wird. Das heißt, da wird der Boden aufgerissen und da treten dann giftige Stoffe aus dem Boden aus. Also wirklich Schwefelwasserstoffe, die in einem großen Umkreis alles, was da nicht ohnehin schon geköpft oder abgegrast oder ausgegraben wird an Organismen, die später nicht verwertet werden von diesem Schleppnetz, stirbt dann an diese Vergiftungserscheinungen von den Substanzen, die da aus dem Boden austreten. Und es führt dann sogar noch so weit, dass diese Substanzen natürlich mit den Wasserströmungen verdriftet werden. Sie wissen ja schon, es gibt überall Wasserströmungen. Auch in den tiefsten Bereichen der Ozeane haben wir tiefe Wasserströmungen. Zwar langsam, mit einem Meter pro Stunde oder so, aber das reicht. Das reicht, um angrenzende Lebensräume ebenfalls zu vergiften. Und wenn in einem gewissen Netz dann dieser Boden oft mehrmals jährlich durchpflügt wird, können Sie sich vorstellen, auf diesen Böden kommt nichts mehr nach. Also jetzt einmal, also sein Kommentar ist schon ein bisschen hinterlistig, also das mit den Sandböden, da hat er durchaus recht. Wenn Sie an Sandböden können Sie umschaufeln und umgraben, so viel Sie wollen, die paar Fische werden gleich mal flüchten und dann setzt sie der Sand wieder und das war's. Und das ist alles wieder bestens. Aber eben weiter draußen kann man das nicht machen, da treten Giftstoffe aus dem Boden aus. Und man vernichtet dadurch auch eine unglaubliche Fauna, die dort lebt. Und jetzt kommen wir zum Vergleich an Land. Was ist jetzt der prinzipielle Unterschied einmal zwischen Landlebensräumen und Meereslebensräumen? Ich habe schon einmal kurz erwähnt, die terrestrischen Lebensräume haben sehr kleine interne zyklische Materialflüsse und Kreisläufe, die bei Weitem die grenzüberschreitenden Materialflüsse und Kreisläufe eben, die bei Weitem größer sind als grenzüberschreitende Materialflüsse. Das heißt, was meine ich jetzt damit? An Land passiert oft die Produktion, also Wachstum von Pflanzen, Konsumation, Fressen und Remineralisation, also wieder Abbau von dem Material, sehr kleinräumlich begrenzt. Es fällt alles, es bleibt alles mehr oder weniger dort am Fleck, wo es entsteht, vergeht es auch. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen die Regel, das hat einfach mit der Gravitation zu tun und weil eben die Landlebensräume eben mehr zweidimensional sind als dreidimensional. Das heißt, wir haben an Land sehr kleine interne Materialflüsse und Zyklen und keine grenzüberschreitenden großen und im Meer ist es aber die Regel, dass die Energie- und Materialflüsse wirklich riesig sind, über ganze Ozeane sich ausbreiten und grenzüberschreitend von einem Lebensraum zum anderen stattfinden, dass in einem Lebensraum produziert wird und in einem anderen ganz weit weg davon wird vielleicht konsumiert, was dort produziert worden ist. Denken Sie nur an Phytoplankton, das sind die großen Primärproduzenten im Meer, die werden verdriftet. Irgendwo entstehen sie, werden weit weg davon vielleicht auffressen oder sinken vielleicht auf den Meeresboden, wenn sie tot sind, wird dort unten erst abgebaut in 3000 Meter Wassertiefe, dann wird es dort verfrachtet, von der Arktis bis in die Antarktis und so sind das einfach Materialflüsse, riesige grenzüberschreitende Materialflüsse und im Meer ist es fast nie so, dass kleine interne Zyklen überwiegen. Also das ist schon einmal ein Riesenunterschied, warum man einen Landlebensraum mit einem Meereslebensraum nicht vergleichen kann. Das bedeutet jetzt, der Acker an Land, der umgepflügt wird und der Meeresboden, der umgepflügt wird. Wo ist der Unterschied? Die Prozesse an Land bleiben lokal, sind deswegen auch leichter steuerbar von uns und man sieht die Auswirkungen unmittelbar. Das ist auch das, was diese Greenpeace-Frau gesagt hat. Man sieht es. Prozesse im Meer bleiben niemals lokal beschränkt, sind auch nicht steuerbar von uns und werden auch von uns und können nicht wahrgenommen werden von uns. Das heißt steuerbar. Was heißt steuerbar? Alles, was ich dort aus dem Meer rausreiße, von den Meeresböden, abgrase, mitnehme an die Wasseroberfläche, entnehme ich dem System und ich kann das nicht wieder zuführen. Es wird nichts mehr zugeführt, was dort entnommen wird. Das heißt, wir müssen uns einfach nur darauf verlassen, dass es von selber wieder kommt. Dass es wieder wächst dort, wie auch immer. Und an Land ist das ganz was anderes, das kann man steuern. Wenn man da was rausreißt, wenn man erntet, man kann düngen, dann erntet man, dann kann man wieder was setzen. Wenn man zu viel düngt, kann man das Unkraut rausreißen. Also das heißt, auch eine Überdüngung kann man in den Griff kriegen. Also man kann das steuern, weil es kleine Zyklen sind. Im Meer ist das natürlich überhaupt nicht möglich. Und abgesehen davon, dass wir mit diesen tiefen Schleppnetzen, was natürlich wirklich ein totaler Albtraum ist, aus ökologischer Sicht, und ich verstehe es einfach nicht, warum das nicht eingeschränkt, massiv eingeschränkt oder verboten wird. Das ist wirklich eine Fangmethode, die wirklich katastrophale Auswirkungen in jeder Hinsicht hat. Also die kaum sich irgendwie so designen lässt, dass sie keine katastrophalen Auswirkungen hat. Es gibt schon Bemühungen in der Fischereiindustrie, so Bodenschleppnetze herzustellen, die möglichst wenig Schäden auf dem Boden herrichten, so Kugeln, die dann ein bisschen so springen, so Kugel, also Gummiballartige. Also da wird schon einiges dann vermieden. Aber Bodenschleppnetze sind einfach insgesamt eine Katastrophe. Und vor allem, man hat ja bereits die Kontinentalsockel alle schon abgegrast. Na, alles jetzt vielleicht übertrieben, es gibt schon hier noch genug große Flächen. Aber dort vor, wo die meiste Produktion stattfindet, hat man bereits mehrfach so abgegrast, dass nichts mehr oder nur in so geringen Maße was nachkommt. Wir können ja nichts setzen dort. Wir sind darauf angewiesen, dass es von selber nachkommt. Und was ist der Effekt? Man geht jetzt weg von den Kontinentalsockeln, mit der besseren technischen Möglichkeiten kann man auch schon tiefer fischen. Man geht jetzt bereits auf die Kontinentalhänge, also diese Abhänge nach den Kontinentalrändern. Dort hat man vor 20 Jahren zum ersten Mal Kaltwasser-Korallenriffe gefunden, die man vorher überhaupt gar nicht wusste, dass es sowas gibt, im Endeffekt durch diese Fischereimethoden, von denen man weiß, dass sie in totaler Dunkelheit entstehen, oft eines, das sogenannte Röstriff auf dem norwegischen Kontinentalabhang, hat ein Ausmaß von 50 Kilometer Länge. Das ist ein riesiges Korallenriff, ein Kaltwasser-Korallenriff in totaler Dunkelheit. Sowas gibt's. Und das sind aber wirklich Lebensräume, die über tausende Jahre gewachsen sind und die werden jetzt abgerissen und abgegrast mit einem ganz harten Fanggeschirr natürlich. Das ist in dem Bericht gekommen, also früher hat man das gar nicht machen können in der Fischerei, weil da hat man sensible Geräte gehabt, die wären kaputt worden. Aber jetzt sind einfach die Geräte so hochqualitative, auch Kunststoffmaterialien, und mit der ganzen Technik, die eingesetzt wird, mit Sonar und Computer, Echolot, kann man natürlich genau schauen, wo das Netz aufkommt, wie man es schleift und so weiter. Und da werden auch diese Lebensräume jetzt schön langsam vernichtet. Es gibt immer mehr Initiativen, die das verhindern wollen. Wir wissen noch fast gar nichts über diese Korallenriffe in der Tiefe und bereits werden sie schon jetzt zerstört, bevor wir sie überhaupt erforschen können. Und man geht auch, das heißt, man findet noch man geht jetzt schon über den Kontinentalrand hinaus, weil man am Sockel quasi nichts mehr fischen kann. Also das heißt, sie könnten jetzt schon einiges entgegnen, dieser Argumentationsweise von dem Herrn. Und das war aus meiner Sicht jetzt einmal das Wichtigste. Was vielleicht noch interessant wäre in dem Zusammenhang, diese Lebensgemeinschaften auf den tieferen Böden, die hier zum Beispiel durch diese Schleppnetzfischerei abgefischt werden, sind sogenannte Hochbiomasse-Gesellschaften. Das ist auch ein interessanter Ausdruck, der in dem Zusammenhang sinnvoll ist, jetzt zum Erklären, weil jetzt versteht man ein bisschen mehr die Zusammenhänge. Eine Hochbiomasse-Gesellschaft, das ist eine Art von Lebensgemeinschaft auf den tieferen Meeresböden, die entstanden ist in Form einer adaptiven Strategie im Laufe der Evolution, hat sich diese Lebensgemeinschaft gebildet und hat den Sinn, großen fluktuierenden Randbedingungen entgegenzuwirken. Was meine ich jetzt damit? Wechselnde Bedingungen auszugleichen. Eine Hochbiomasse-Gesellschaft besteht aus sogenannten Big-Slow-Components. Groß und langsam. Hochbiomasse-Gesellschaft auf den tiefen Böden, das sind zum Beispiel Aszidienböden, Schwemmböden, also das sind Schwammböden. Das sind Meeresschwämme, Seescheiden, also Tunikaten, und verschiedenste sessile Organismen, Tiere, die alle miteinander zur Filtrierergemeinschaft zählen, die sich also filtrierend ernähren. Ich habe ja schon erwähnt, in den Bereichen leben die meisten Organismen eigentlich in diesem Mesopelagial bis Batipelagial leben sie als Konsumenten und sind angewiesen darauf, auf das, was hinunterrieselt, nämlich totes organisches Material, entweder absterbendes Plankton oder Fäzes oder tote Tierleichen oder sonst was. Und diese Lebensgemeinschaften der Hochbiomasse-Gesellschaften draußen auf diesen Böden, diese Filtrierergemeinschaften, die haben große Biomasse. Das heißt, sie können Fluktuationen, die auftreten im Nahrungsmittelangebot, damit abfangen. Was meine ich jetzt damit? Was sind das für Fluktuationen? Das sind meistens saisonale Fluktuationen, also Planktonblüten im Frühjahr zum Beispiel, wenn viel Sonne auf einmal da ist, oder während des Sommers, wenn viele Nährstoffe eingeschwemmt werden oder wie auch immer. Es gibt saisonale Schwankungen in der Planktonproduktion in den Gewässern über der Schelfebene. Das heißt, im Frühjahr zum Beispiel hat man viel Biomasse, die da runterrieselt und die gefiltert und verdaut werden kann von diesen Hochbiomasse-Gesellschaften. Und während der Zeit lagern sie viel Biomasse an. Sie wachsen, sie speichern. Also eine Speicherstrategie. Weil sie wissen ganz genau, sie wissen es nicht, aber es hat sich einfach gezeigt, dass dann wieder die Hungerphasen kommen, wo weniger runterrieselt. Und während der Zeit zehren sie dann wieder von ihrer Biomasse. Das sind sogenannte Big-Slow-Components, die groß sind und langsam wachsen. Das heißt, die Speicherstrategie steht hier im Vordergrund, wenn langsam oder selten schwankende Umwelteinflüsse stattfinden, bietet sich immer dieses System an. Und diese Hochbiomasse-Gesellschaften eben leben auf die Art und Weise. Und wenn wir jetzt, also wenn da jetzt plötzlich ein katastrophales Ereignis reinfährt, mit dem, also was unnatürlich ist, meistens ist es zum Beispiel anthropogenen Ursprungs, zum Beispiel so ein Schleppnetzfischer, der dann Giftstoffe aufwühlt und alles dort quasi vergast im großen Umfeld, also diese Hochbiomasse-Gesellschaften einfach entweder abrasiert oder tötet durch Giftstoffe, dann passiert Folgendes, ein energetischer Kurzschluss, könnte man sagen. Also diese Biomasse, die da gespeichert ist und die eigentlich in der nächsten Hungerphase dann langsam wieder abgebaut wird im Energiestoffwechsel dieser Tiere, wo dann langsam im Rahmen des Baustoffwechsels wieder aufgebaut wird. Also das heißt, die Schwankungen der Phytoplanktonproduktion schauen zum Beispiel so aus und die Hochbiomasseorganismen, Schwämme, Seescheiden sind in dem Fall groß und dann im Winter zum Beispiel sind sie klein und dann sind sie wieder groß. So, und das ist natürlich eine wunderbare Strategie, damit leben zu können. Wenn aber da jetzt dann plötzlich die Sense einfährt quasi und vernichtet werden diese Organismen, entsteht ein energetischer Kurzschluss. Das bedeutet, die ganze Biomasse, die da gespeichert ist, wird vernichtet, und zwar nicht für im Sinne dieser Organismen, für den Stoffwechsel, sondern dadurch, dass die da sterben am Meeresboden, werden sie von Bakterien natürlich abgebaut, also da tritt die totale Remineralisierung ein von der ganzen Biomasse. mit dem Effekt, dass zusätzlich noch sehr viel Sauerstoff dazu gezehrt wird durch diese Abbauprozesse, diese plötzlichen, und das Ganze dann noch zu einer zusätzlichen Anoxie-Katastrophe führt. Also Anoxie und diese tiefen Böden, die also vorher schwer verletzt worden sind, was ohnehin schon dramatisch ist, werden durch einen selbstverstärkenden Prozess, jetzt haben wir wieder so selbstverstärkende Prozesse, haben wir fast überall bei so katastrophalen Ereignissen im Rahmen dieses energetischen Kurzschlusses da hier noch einmal bedroht, indem dieser Abbau von diesen gewaltigen organischen Substanzen, diese bakterielle Abbau so viel Sauerstoff zehrt, dass der restliche Sauerstoff, der noch da ist, auch noch vernichtet wird und dann noch alles, was nicht bereits vorher schon tot war, dann endgültig stirbt und der restliche Schwefelwasserstoff, der dann auch unten im Boden drinnen ist, dann noch austritt und dann haben wir da ein riesiges Leichenfeld über große, große Flächen des Meeresbodens. Also das sind die Dinge, die passieren bei solchen Schleppnetzaktionen. Und ich habe es jetzt schon einmal angesprochen, diese Hochbiomassegesellschaften und diese Anoxie, also Sauerstoffkatastrophen, weil später wird es noch einmal ein Thema, wenn wir über Eutrophierung sprechen. Und das passt aber auch ganz gut schon hinein. Bitte.
Du hast zuerst. Kann man sagen, wie lange es dauert, bis sich der Boden wiederholt?
Ja, das hängt natürlich von Region und von Lebensgemeinschaft zu Lebensgemeinschaft ab. In einer arktischen Region dauert das wahnsinnig lang, weil das Wasser sehr kalt ist und die Stoffwechselprozesse dadurch sehr langsam sind. In einer arktischen Region eine Hochbiomassegesellschaft zu schädigen mittels Schleppnetzfischerei bedeutet, dass Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, aber Jahrzehnte mindestens das braucht, bis diese Gemeinschaft sich wieder aufbaut. In einem wärmeren Bereich, wo ja bereits schon kräftig Schleppnetz gefischt wird, dauert es mindestens viele Monate bis Jahre. Also, und die Originalgesellschaft, so wie sie vorher dann oft da war, also zum Beispiel vor der Industrialisierung, findet man auf den meisten tiefen Böden überhaupt sowieso nicht mehr. Also man findet meistens die Arten, die Biodiversität kommt immer wieder zurück, wenn man ihr Zeit gibt, Jahre Zeit gibt, aber die Masse ist nicht mehr da. Also sie können nicht mehr diese Masse entwickeln und das bedeutet, also dieser Mechanismus, der eigentlich das System stabilisiert, der ausgleicht diese starken Fluktuationen an Nährstoffen, die einmal da sind, wieder nicht da sind, was durchaus natürlich ist, dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr. Das heißt, dieser Mechanismus vom Aufbau zu Abbau, der funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, bereits schon das, was wir da haben, verursacht schon in Folge eine Sauerstoffkatastrophe am Boden, weil die Biomasse, die da runterrieselt, wird jetzt nicht mehr genügend gefressen und eingebaut in Hochbiomasse, sondern die wird gleich einmal mit Bakterien abgebaut und da haben wir so gleich einmal Sauerstoffzehrung. Das heißt, auch das System wird immer verwundbarer dadurch und immer weniger regenerationsfähig. Gut, dass Sie das gefragt haben, weil das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Das ist nicht nur, dass hier natürlich Lebensgemeinschaften vernichtet werden, sondern das Schlimmere ist eigentlich, dass die Reparaturfähigkeit oder die Fähigkeit, diese Schwankungen auszugleichen, nicht mehr da ist und dass bereits schon natürliche, normale Produktionszyklen von Phytoplankton, die überall stattfinden, aufgrund starker Sonneneinstrahlung im Frühjahr, bereits schon zu Faulprozessen am Meeresboden führen können, weil nicht mehr genug an Hochbiomasse, Schwämme und solche Sachen da sind, die das abbauen. Also das heißt, das ist in Folge dann versinken wir im eigenen Dreck, wenn wir dann noch zusätzlich diese natürlichen Schwankungen noch ankurbeln, indem wir noch über Flüsse noch mineralische Nährstoffe, Nitrate, Phosphate noch zusätzlich einspeisen. Das heißt, wir verstärken dann die natürliche Produktion durch Eutrophierungsprozesse und dann ist sowieso gleich alles eine Katastrophe. Und das sind die Gründe, warum es zu Faulprozessen am Meeresboden kommt, wo natürlich die ganze Biomasseproduktion, die ganze Nahrungskette, die darauf folgt, bis zu den Großräubern im Meer, bis zu den Großsäugern, bis zu den großen Fischen, von denen wir ja sehr gut uns ernähren zum Beispiel, natürlich alles leidet darunter und im Endeffekt richtet man damit für uns selber auch, nicht nur fürs Ökosystem mehr, viel, viel mehr Schaden an, als man überhaupt gewinnen kann, weil bei diesen Schleppnetzfischereien ist auch nebenbei fast 90% Beifang, also das sind also Organismen, die man ohnehin nicht verwerten kann, die eh wieder eingeschmissen werden und die dann zusätzlich noch gammeln zu dem Ganzen da drunten. Nicht? Also jetzt haben Sie schon ein bisschen eine Vorstellung, also ja, also man kann es schon verständlich machen. Es ist, deswegen ist es unfassbar, diese wahnsinnige Ignoranz, die in solchen Gremien immer wieder zutage tritt, wo dann Themen diskutiert werden, wie diese Bodenschleppnetzfischerei. Es ist nicht zum Verstehen. Es ist wirklich nicht begreifbar, wie das möglich ist.